סביבה טובה. Wir lernen den Artikel von Rabash. Was ist, wer nicht gearbeitet hat am Shabbat, was wird er essen am Shabbat? Artikel. Wer hat
Bevor wir den Artikel von Rabash lesen, lasset uns während des Lesens Punkte aufschreiben oder Themen aufschreiben, also die zentrale Aussage, die wir in diesem Artikel verstanden haben. Lasset uns während des Lesens diese Punkte suchen, in die wir uns einschließen können während der Arbeit in unserem Zehner, während der Arbeit in der ganzen Gruppe und aktiv sein.
Wer sich in die Bücher aufgeschrieben hat in der Zeit, wenn man mit Rav gelernt hat, irgendwelche, also solche Momente zur Besprechung mitnehmen. Also wir lesen den Artikel. Was bedeutet, er am Vorabend des Shabbat nicht gearbeitet hat, was wird er am Shabbat essen in der Arbeit? Unsere Weisen sagten, sie sagten zu ihm, Ewiger, gib uns im Voraus und wir werden es tun. Gib uns jetzt die Torah und wir werden sie befolgen. Der Schöpfer sagte zu ihnen, ihr Narren, wer sich am Vorabend des Shabbat bemüht hat, wird am Shabbat essen. Wer sich am Vorabend des Shabbat nicht bemüht hat, wovon wird er am Shabbat essen? Das sollten wir in der spirituellen Arbeit verstehen. Erstens, was ist die Mühe am Vorabend des Shabbat? Zweitens, was wird als Shabbat in der Arbeit bezeichnet? Drittens, warum müssen wir uns abmühen, um den Zustand des Shabbat zu erlangen? Es ist bekannt, dass Shabbat der Abschluss der Erschaffung von Himmel und Erde genannt wird. Das heißt, der Zweck der Schöpfung von Himmel und Erde geschah aufgrund des Schabbat. Mit anderen Worten, der Zustand der Offenbarung seines Verlangens, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, wenn er allen offenbart wird, wird Schabbat genannt. Daraus folgt, dass er von all seiner Arbeit ruhte, weil eine große Arbeit darin besteht, allen zu offenbaren, dass seine Führung in der Form des Guten und des guten Tuns besteht. Zu dieser Zeit gibt es hinsichtlich der Werktage keine Arbeit mehr zu tun, denn Arbeit bedeutet, Chol in heilig, also weltlich, Chol ist Weltlichkeit in Kodesh, heilig zu verwandeln. Und Kedusha, die Heiligkeit, bedeutet Kodesh, heilig, wenn er sich von jedem Gefäß des Empfangens trennt und all diese Arbeit mit Absicht ausführt zu geben. Wie geschrieben steht, seid heilig, denn ich bin heilig. Das bedeutet, dass auch die Geschöpfe die Gleichheit der Form erlangen sollen, da der Schöpfer der Gebende ist. In materieller Hinsicht sehen wir, dass der Mensch einzig und allein für seinen Lebensunterhalt arbeitet. Unterhalt bedeutet Nahrung, von der sich der Körper ernährt. Das bedeutet, dass die Nahrung das ist, was ihr dem Körper gibt. Sowohl im irdischen Leben, das man Essen, Trinken und so weiter nennt, als auch bei der spirituellen Nahrung, die man Ehre, Wissen, Macht, Herrschaft und so weiter nennt. Um diese Nahrung zu erwerben, muss sich der Mensch anstrengen. Andernfalls wird er sie nicht bekommen. Das bedeutet, dass die Nahrung, die der Mensch als Gegenleistung für seine Arbeit empfangen möchte, wie eine Mahlzeit ist. Und die Anstrengung ist wie die Vorbereitung auf die Mahlzeit. Es ist klar, dass jemand, der sich nicht anstrengen kann, weder körperliche noch spirituelle Nahrung empfängt. Wenn also jemand etwas bekommen möchte, wird der Gebende nur dann geben, wenn die Bedingungen erfüllt sind, die der Gebende verlangt. Aus diesem Grund wurde der Mensch in der Kedusha, in der Heiligkeit, mit dem Willen erschaffen, für sich selbst zu empfangen. Aber der Gebende verlangt, dass er für ihn arbeitet. Denn, Zitat, alle deine Taten sollen um des Gebens willen sein. Zitat Ende. Wenn der Gebende dem Empfangenen in Gefäße der Eigenliebe gibt, geht hingegen alles in die Sitra Achra, die der Heiligkeit die Fülle raubt. Heiligkeit bedeutet, dass das, was er tut, um des Schöpfers willen geschieht. Wenn die Absicht stattdessen für sich selbst ist, nennt man das Ungleichheit der Form und das ist das Gegenteil von Heiligkeit. Da dies aber gegen die Natur ist, sowohl im Verstand als auch im Herzen, wird es als Mühe bezeichnet. Und das ist die Vorbereitung für die Mahlzeit. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass der Mensch darauf ausgerichtet sein muss, dem Schöpfer und nicht sich selbst Nutzen zu bringen, um das Kli zu erhalten, das um des Gebens willen genannt wird, ist große Arbeit und Mühe. Und das nennt man die Vorbereitung für die Mahlzeit. Und die Mahlzeit heißt Shabbat. Daraus folgt, dass die Arbeit als Werktag bezeichnet wird, wenn wir uns abmühen müssen, um die Weltlichkeit im Herzen des Menschen zu beseitigen und dort stattdessen die Heiligkeit einzubringen. Die Heiligkeit nennt sich Dvikut, Anhaftung an den Schöpfer. Und Weltlichkeit bedeutet Trennung vom Schöpfer. Die ganze Arbeit besteht darin, über den Willen zu empfangen, die Absicht zu geben, zu legen. Dann haftet der Mensch am Schöpfer, wie geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Ewige, bin heilig. Dafür erhält der Mensch Kelim, Gefäße, die empfangen können, was der Schöpfer geben will. Die Freude und den Genuss, die die Mahlzeit genannt werden. Und das ist das Shabbat-Mahl. Und das ist die Bedeutung von, Zitat, wer sich am Vorabend des Shabbat nicht bemüht hat, was wird er am Shabbat essen? Zitat Ende. Bald Sulam erzählte ein Gleichnis darüber, zum Wohle des Schöpfers und nicht zum eigenen Nutzen zu arbeiten, so dass alles im Namen des Himmels geschehen soll. Sonst geht all die Fülle zu den Klippot. Das steht in dem Buch Pri Chacham, Früchte des Weisen. Ein großer, gütiger König, der keine Dienste benötigte, die für ihn erledigt werden mussten, wollte seinem Volk einzig und alleine Freude bereiten. Er sandte einen Erlass an alle Bürger des Staates und wies ihnen einen Platz in seinem Palast dafür zu. Und er machte ausdrücklich klar, dass es verboten ist, außerhalb des dafür vorgesehenen Ortes zu arbeiten, und dort wurden sie für ihre Arbeit belohnt, indem er große Festmäler für sie vorbereitete. Als die Arbeit begann, dachten sie, der König hätte Aufseher eingesetzt, um ihre Arbeitsweise zu überwachen, um zu wissen, wer für ihn arbeitet und wer nicht. Der König jedoch verbarg sich und es gab keine Aufsicht. Und sie wussten nichts von der wunderbaren Erfindung. Er streute eine Art verdorbenes Pulver in die Leckereien und Süßigkeiten und als Gegenmittel legte er ein heilendes Pulver an den Arbeitsplatz. Auf diese Weise geschah die Überwachung wie von selbst. Diejenigen, die ihn liebten, hielten sich peinlich genau an die Gebote des Königs und arbeiteten auch genau an dem dafür vorgesehenen Platz und atmeten dadurch das Heilpulver ein. Als die Essenszeit kam, schmeckten die Leckereien so gut, wie sie es noch nie zuvor gekostet hatten. Und natürlich priesen sie den König. Aber die Niederen, die den Verdienst des Königs, für den sie ihn lieben sollten, nicht verstanden, befolgten, sobald sie sahen, dass es keine Aufsicht gibt, die Gebote des Königs nicht richtig. Als die Essenszeit kam und sie von den Köstlichkeiten kosteten, füllte sich ihr Mund wegen des oben erwähnten Pulvers mit einem üblen Geschmack. Und sie verfluchten und schmähten den König. Dementsprechend ist es unmöglich, die Freude und den Genuss von Torah und Mitzvot zu empfinden, weil Zimzum, die Einschränkung und Urteil errichtet wurden, so dass es unmöglich ist, in den Gefäßen des Empfangens irgendein Licht zu spüren. In den Gefäßen des Empfangens gibt es einzig und alleine Finsternis und Tod, weil die Form des Lichts und des Kli nicht übereinstimmen. Deshalb gibt es in den Gefäßen des Empfangens keinen Geschmack, wenn wir Torah und Gebote schmecken wollen. In den Gefäßen des Empfangens können wir nur Geschmack in körperlichen Genüssen empfinden, wenn der Mensch die körperlichen Genüsse erhält. Das wurde absichtlich so gemacht, damit die Schöpfung existieren kann, damit es etwas gibt, das man genießen kann, noch bevor der Mensch Gefäße des Gehens erlangt, die Kelim für die Vereinigung mit dem Schöpfer genannt werden, was bedeutet, dass der Mensch sich nicht vom Schöpfer entfernt, wenn er die Genüsse empfängt. Und um etwas zu haben, von dem der Mensch Lebenskraft und Genuss empfängt, haben wir gelernt, dass durch das Zerbrechen der Gefäße ein dünnes Leuchten, Nerdakik, aufleuchtet, ein winziges Leuchten von Kedusha, das in den Klipot leuchtet, von denen sich alle körperlichen Genüsse ernähren. Deshalb kann der Mensch bei körperlichen Freuden Genuss und gute Laune erhalten. Aber was das Empfinden wahrer Genüsse angeht, was die hauptsächliche Absicht im Verlangen ist, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, da gibt es das Pulver der Verhüllung und der Finsternis und der Bitterkeit, und es gibt keinen Geschmack in Torah und Mitzvot. Das heißt, das Verbergen und die Verhüllung sind das bittere Pulver, das durch die Korrektur des Zimtzum dort platziert wird. Er hat das heilende Pulver in die Anstrengung in Torah und Mitzvot gelegt. Das heißt, dass das heilende Pulver genau in der Anstrengung in Torah und Gebote in Mitzvot gefunden wird. Warum gerade durch die Anstrengung? Warum reicht nicht einfach das bloße Vorhaben, sich mit Torah und den Geboten zu befassen, aus, um das heilende Pulver zu empfangen und den Menschen von dem bitteren Pulver in der Mahlzeit zu heilen? Um das zu verstehen, müssen wir zunächst wissen, was das Pulver ist, dass das bittere Pulver heilt, das der Schöpfer in das Essen gegeben hat, und was ist die Anstrengung in der Torah und den Geboten, durch die wir einen Ort finden können, um das heilende Pulver zu erhalten. Es ist bekannt, dass die hauptsächliche Anstrengung darin besteht, dass wir gegen den Verstand arbeiten. Das heißt, dass der Mensch nicht weiß, warum er arbeiten muss, und dass er gegen seinen Verstand arbeiten muss. Das ist sehr schwierig und wird Anstrengung in der Torah und den Geboten genannt. Aber man muss verstehen, warum der Mensch in der Torah und den Geboten gegen den Verstand arbeiten muss, was sehr schwer ist. Und nicht jeder Mensch ist dazu fähig. Warum man nicht in der Torah und den Geboten innerhalb des Verstandes arbeiten kann, so dass es für jede Seele gleich wäre. Es geht darum, dass wir wissen müssen, was über dem Verstand ist, was Anstrengung genannt wird. Dass wir uns also in Torah und Mitzvot anstrengen müssen. Der Punkt ist, dass der Mensch mit dem Verlangen für sich selbst zu empfangen erschaffen wurde. Da es eine Korrektur dieses Willens zu empfangen gab, damit es beim Empfangen der Fülle keine Ungleichheit der Form gibt, sondern dass er auch während des Empfangens der Fülle in Dvekut der Gleichheit der Form bleibt, wurden ein Zimtzum und eine Einschränkung gemacht. Das bedeutet, wenn der Mensch die Freude und den Genuss in Gefäßen des Empfangens empfangen will, sieht er überhaupt kein Licht, sondern nur Finsternis, die leerer Raum ohne Licht genannt wird. Man muss jedoch Gefäße des Gebens schaffen, nach dem Motto, wie er barmherzig ist, so sei auch du barmherzig. Wie können wir diese Kelim erlangen? Das geschieht durch die Anstrengung in Torah und Mitzvot, wenn wir uns mit der Torah und den Geboten befassen, um die Gefäße des Gebens zu erhalten. Das bedeutet, dass der Mensch keine Gegenleistung für seine Arbeit in der Torah und Mitzvot empfangen will, sondern seine Gegenleistung und Bezahlung wird darin bestehen, dass er die Kraft hat, alles zum Nutzen des Schöpfers und nicht zum eigenen Nutzen zu tun. Wenn der Mensch Torah und Mitzvot einhält, um eine Gegenleistung zu erhalten, um Freude und Genuss für seinen eigenen Nutzen zu erlangen, nennt man das Einhalten von Torah und Mitzvot innerhalb des Verstandes. Das heißt, der Körper hat nichts dagegen. Denn in dem Maße, in dem er glaubt, dass er um seinen eigenen Willens davon Genuss empfangen wird, wird dies innerhalb des Verstandes genannt. Rambam sagt darüber, wenn man die Kleinen, die Frauen und die Ungebildeten unterrichtet, lehrt man sie nur aus Furcht zu arbeiten, um Belohnung zu empfangen, bis sie Wissen und viel Weisheit erlangt haben, wird ihnen dieses Geheimnis nach und nach enthüllt. Aus den Worten von Rambam geht hervor, dass es beim Einhalten von Torah und Mitzvot zwei Aspekte gibt. Erstens, um seine Selbstwillen, das heißt, um eine Gegenleistung zu empfangen, und nicht, um über dem Verstand zu arbeiten. In dem Maße, in dem er an die Belohnung und die Bestrafung glaubt, da er alles zu seinem eigenen Nutzen unternimmt, wird diese Arbeit als, Zitat, die Arbeit der allgemeinen Bevölkerung bezeichnet, was innerhalb des Verstandes liegt. In der Arbeit wird es nicht als Anstrengung bezeichnet, obwohl die Allgemeine dies als Anstrengung ansieht. Zweitens, die Anstrengung in Torah und Mitzvot. Das heißt, er befasst sich mit der Torah und den Geboten nicht, um dafür eine Belohnung zu empfangen. Vielmehr arbeitet er vollkommen für den Nutzen des Schöpfers. Das ist gegen den Verstand, denn der Verstand verpflichtet den Menschen dazu, um seines eigenen Willens zu arbeiten. Er sagt deshalb, dass er Torah und Mitzvot einhält, um dadurch die Kraft zu empfangen, nur um des Schöpfers willen und nicht um seiner selbst willen zu arbeiten. Und der Körper beginnt sich mit aller Kraft zu wehren und schreit. Was? Bist du verrückt geworden? Willst du dich dem Schöpfer unterwerfen? Sag mir, was hast du davon? Dieser Aspekt wird als große Anstrengung bezeichnet, weil er gegen seinen Körper kämpfen muss. Wenn die Gerechtigkeit und der gesunde Menschenverstand sich auf die Seite des Körpers stellen, denn das ist seine Natur. Daraus folgt, dass dies Anstrengung genannt wird, da es über dem Verstand steht und der Körper nicht damit einverstanden ist, um des Schöpfers willen zu arbeiten. Das Vorhaben, sich mit der Torah und den Geboten zu befassen, wird als Anstrengung angesehen. Er will also durch seine Beschäftigung mit Torah und Mitzvot mit der Eigenschaft des Gebens belohnt werden, die gerade durch das Lernen in Form von Anstrengung erlangt werden kann. Wenn er Torah und Mitzvot mit der Absicht betreibt, wie die Weisen sagten, ich habe den bösen Trieb erschaffen, ich habe die Torah als Gewürz erschaffen, weil das Licht darin ihn zurück zum Guten führt. Das bedeutet, dass er erkennt, dass er keine Liebe für den Schöpfer hat, sondern Eigenliebe. Er kann nicht eine einzige Bewegung um des Schöpfers willen machen, weil der Körper dagegen ist. Jedes Mal überwindet er sich, doch er macht keine Fortschritte, Das Gegenteil ist der Fall. Nach all seiner Anstrengung sieht er, dass er eher einen Rückschritt als einen Fortschritt macht. Diese Anstrengung gibt ihm Raum zu beten, dass der Schöpfer ihm helfen möge. Daraus folgt, dass er jedes Mal, wenn er sieht, dass er Rückschritte macht, in Wirklichkeit in seinem Gebet vorankommt, weil er sieht, dass er noch weit vom Ziel entfernt ist und deshalb mit dem ganzen Herzen beten kann, weil er die Gefahr sieht. Das bedeutet, dass er Angst hat, das Böse könnte ihn überwältigen und ihn denken lassen, er müsse dem Kampfplatz entgehen. Das heißt, der Körper lässt ihn denken, dass diese Arbeit für charakterstarke Menschen und nicht für die Allgemeinheit gegeben wurde. Und obwohl es der Mensch jetzt auf sich genommen hat, den Weg der Wahrheit zu gehen, das heißt zum Nutzen des Schöpfers und nicht zum eigenen Nutzen zu arbeiten, ihm dies aber nicht gelingt, sondern er rückwärts geht, hat er Angst, dass das Böse über ihn siegen könnte. Und das lässt ihn innerlich denken, dass der Körper Recht hat, da er die Realität sieht, in der er nicht daran zweifelt, was der Körper ihm sagt, dass diese Arbeit für wenige Auserwählte bestimmt ist. Deshalb betet er aus tiefstem Herzen zum Schöpfer, ihn vor der Gefahr zu bewahren, dem Kampfplatz entgehen zu müssen. Er sagt, Herr der Welt, bitte hilf mir jetzt, solange ich noch die Kraft habe, zu dir zu beten. Denn ich kann nicht wissen, was später passieren wird. Vielleicht gibt es niemanden, der dich um Hilfe bittet. Aus diesem Grund sagt er, Herrscher der Welt, hilf mir, solange die Seele noch in mir ist. Denn ich fürchte, dass ich später sterben und an einen Ort der Trennung sinken könnte, was Verzweiflung ist, und dort gibt es keinen Glauben an den Schöpfer, nicht einmal ein winziges Maß, um es möglich zu machen, zum Schöpfer zu beten. Ein Mensch, der nämlich an einen Ort der Verzweiflung fällt, bittet nicht mehr um Hilfe. Solange er das Vertrauen hat, dass er aus seinem Zustand wieder herauskommt, arbeitet er weiter, wie in Zitat, alles, was in deiner Hand liegt, zu tun, das tue. Daraus folgt, dass die Arbeit, dass er im Geben arbeiten will, ihm Anstrengung bereitet. Das wiederum veranlasst ihn zu beten, dass der Schöpfer ihm hilft, an die Weisen zu glauben, die sagten, wer kommt, um sich zu reinigen, dem wird geholfen. Daraus folgt, dass das heilende Pulver in der Anstrengung zu finden ist. Das heißt, seine Anstrengung in Torah und Mitzvot, um Lishma zu erlangen. Das Lishma, das er später hält, bewirkt, dass er später die Fähigkeit hat, die Mahlzeit zu genießen, die Freude und gute Taten genannt wird, da er bereits Gefäße des Gebens hat, die die Verhüllung und die Verborgenheit, die auf dem Essen liegen, entfernen, stößt dieses Verbergen jeden anderen weg, der das Essen probieren möchte, und er sagt über das Essen, dass es bitter schmeckt. So können wir interpretieren, was unser Weisen im Namen des Schöpfers sagten: Narren, wer sich am Vorabend des Schabbat bemüht hat, wird am Schabbat essen. Wir haben gefragt, was ist die Schabbat-Mahlzeit in der Arbeit? Wir sollten auslegen, was unsere Weisen sagten, dass der Schöpfer bei der Schaffung von Adam Arishon sagte, was gleich dem? Es ist wie ein König, der einen Turm, ein Schloss hat, der reichlich gefüllt ist, aber keine Gäste hat. Die Mahlzeit wird ein mit reichlich gefüllter Turm genannt. Und das wird Schabbat-Mahl genannt. Das findet nach der Vollendung der Arbeit statt. Das heißt, nach der Erlangung der Gefäße des Gebens, also nach der ganzen Anstrengung an den Werktagen. Die Werktage werden sechs Tage des Handelns genannt. Das heißt, die Herstellung von Kelim, die in der Lage sind, das Mahl für ganz Israel zu empfangen. Dies wird am Ende der Korrektur sein, die unsere Weisen Israel nannten, da sie sagten, dass die Schöpfung der Welt für Israel war. Wie geschrieben steht, im Anfang erschuf. Und Anfang bedeutet nur Israel. Mit anderen Worten, der reichlich gefüllte Turm ist für die Allgemeinheit bestimmt. In Bezug zu Einzelpersonen ist die Mahlzeit, wenn der Mensch sein Handeln korrigiert und in den Zustand von Israel, genannt Yashar Kel, kommt. Das bedeutet, dass alle seine Handlungen um des Schöpfers willen geschehen, der Kel, Gott, genannt wird. Zu diesem Zeitpunkt wird er individuell mit der Mahlzeit belohnt. Am Ende der Korrektur kommen alle mit Kelim, die geeignet sind, die Mahlzeit zu empfangen, so wie der Schöpfer sagte: Wer sich am Vorabend des Schabbat bemüht hat, wird am Schabbat essen. Wie es im Gleichnis über das Heilpulver heißt. Mit anderen Worten, durch die Anstrengung in Torah und Mitzvot werden sie dort in der Anstrengung das Heilmittel finden, das den Zimtzum und die Verhüllung aufhebt, die über der Mahlzeit liegen. Dementsprechend sollten wir auslegen, was in Traktat Masechet Shabbat dargelegt wurde. Der Kaiser sagte zu Rabbi Yeshua ben Hanania: Warum riecht das Shabbat-Gericht so gut? Er antwortete: Wir haben ein bestimmtes Gewürz, das Shabbat heißt, und das wir hineingeben. Und das verleiht ihm einen wohlriechenden Duft. Er fragte: Gib uns etwas davon. Und er antwortete: Demjenigen, der den Schabbat einhält, nützt es. Und demjenigen, der den Schabbat nicht einhält, nützt es nicht. Obwohl die wörtliche Bedeutung denjenigen betrifft, der den Schabbat einhält, sollten wir aber in der Arbeit das Einhalten des Schabbat durch die Worte und sein Vater behielt das Wort auslegen. Das heißt, er sitzt und wartet und sagt: Wann werde ich in der Lage sein, die Kelim zu erlangen, die das Schabbatmahl empfangen können, dessen Duft wohl riechend ist, Denn das Shabbat-Mahl heißt Freude und Genuss eingekleidet in die 613 Gebote in Form von 613 Einlagen, Pikudin. Im Sulam-Kommentar steht geschrieben, in jedem Gebot ist ein besonderes Licht hinterlegt. Dies wird als Shabbat-Mahl angesehen. Und wir können es speziell nach der Arbeit und der Anstrengung empfangen. Denn es kommt durch das Einhalten von 613 Mitzvot als Ratschläge. Hebräisch 18. Also Hinweise, wie wir das Licht in ihm korrigiert, ihn erreichen können. Aus diesem Grund bedeutet das Einhalten von Mitzvot das Einhalten der 613 Mitzvot in Form von Ratschlägen, 18, wie man zum Geben kommt. Denn gerade in den Gefäßen des Gebens können wir das Shabbat-Mahl genießen. Denn dann sind Zimtzum und die Verhüllung von der Freude und dem Genuss entfernt. Das ist so wie das oben genannte Gleichnis dem heilenden Pulver. Das Pulver, das man beim Einhalten von Geboten als Ratschläge findet, heilt das bittere Pulver, das über der Freude und dem Genuss liegt. Wenn wir aus diesem Grund die Gefäße des Gebens, die wir in der Tora und den Geboten finden, nicht durch die Anstrengung erhalten, bleibt die Verhüllung über der Freude und dem Genuss bestehen. So können wir interpretieren, was unsere Weisen sagten. Du kannst deinem Hausherrn vertrauen, dass er dich für deine Arbeit bezahlt. Und wisse, dass die Belohnung der Gerechten in der Zukunft gegeben wird. Das ist verwirrend, denn wir müssen arbeiten, ohne eine Belohnung zu erwarten. Warum sagten sie also, wisse, dass die Belohnung der Gerechten in der Zukunft geben wird? Wir sollten also auslegen, dass unsere Weisen uns erklären, was die Belohnung der Gerechten in der Zukunft ist. Das heißt, dass uns gesagt wird, was die Belohnung für all ihre Anstrengungen ist, diese leisten, um eine Belohnung zu empfangen in der Zukunft. Das bedeutet, dass sie damit belohnt werden, dass alle deine Handlungen um des Himmels willen sind. Sie also für die Gefäße des Gebens arbeiten werden. Dafür geben sie all die Anstrengung, um in der Zukunft andere Kelim zu erhalten, als die, die sie jetzt haben, die Gefäße des Empfangens sind. In der Zukunft werden sie mit den Gefäßen des Gebens belohnt werden. Und das ist die Bedeutung von die Belohnung der Gerechten liegt in der Zukunft.
Vielen Dank, Niv. Wir haben diesen Artikel auch letzten Samstag gelesen. Es ist so ein wunderbares Artikel von Rabash, jedes Mal für das erste Mal dieses Lesen. Wir können uns einschließen in diesen Artikel und immer etwas Neues sehen. Wir müssen wertschätzen die unsere Lehrer Rabash und Rav. Was ist die Mahlzeit, über die hier im Artikel gesprochen wird? Was ist die Vorbereitung für die Mahlzeit und was ist die Vorbereitung im Zehner? Was ist die Mahlzeit, über die hier gesprochen wird? Was ist die Vorbereitung für die Mahlzeit und was ist die Arbeit im Zehner für diese Mahlzeit? Besprechung in den Zehner.
Was ist die Sauda? Was ist die Sauda? Und wie arbeiten wir in der Sauda?
Was ist die Mahlzeit, die Vorbereitung zur Mahlzeit? Wie arbeitet man im Zehner? Gut, die Vorbereitung zur Mahlzeit ist es im Prinzip die Anstrengung, die wir unternehmen, über dem Verstand, trotz des Verstandes, große Anstrengung. Und diese Anstrengung gerade geben oder führen aus der Torah dieses Licht heraus, das heilende Pulver. Das, was uns die Absicht verändert. Das ist das. Wie ist das im Zehner? Wenn wir beginnen, am Ende, am Anfang gegen das Verlangen zu gehen und sogenannte Arbeit, und großer Widerstand beginnen zu arbeiten an der Verbindung, so dass wir vom Schöpfer die Kraft fordern. Und danach wahrscheinlich bekommen wir auch Geschmack in der Verbindung im Geben einander. Und dann, bis wir tatsächlich zur Mahlzeit gelangen. Und dort ist unsere Verbindung zwischen uns und dem Schöpfer. Und so beginnt das dann, alle Größe zu erlangen.
Er schreibt hier am Anfang des Artikels, dass daraus resultiert, dass die Arbeit heißt, die Werktage, wo man handeln muss, und das, was im Herzen des Menschen vorhanden ist und dann zur Heiligkeit kommen, dass die Verschmelzung mit dem Schöpfer, dass wir rauskommen aus der Trennung mit dem Schöpfer, dass wir arbeiten, um zu geben, und dann heftet sich der Mensch an den Schöpfer an. Heilig wirst du sein, dann werde ich heilig sein. Und dann eignet sich der Mensch die Kelim an, wo man das Gute sich anheilt, das heißt die Mahlzeit. Die Kelim sind in der Lage, das Gute zu erlangen, das heißt die Mahlzeit. Er beschreibt hier, was die Mahlzeit ist, im nächsten Absatz.
Was für ein Genossen, Genuss, Freunde, was uns der Schöpfer selbst vorbereitet hat und möchte zusammen mit uns genießen, an einem Tisch, dass wir würdig sind, die Größe der Shekhinah zu genießen und zusammen mit ihm zu sitzen, dass wir ihm geben. Das ist die Mahlzeit, wenn wir unser gebenden Kelim realisieren, empfangen, um zu geben, empfangen zusammen mit dem König. Und die Vorbereitung ist das Appetit zum Mahlzeit zu erwecken, was wir jetzt tun. Wir geben einander mehr Wichtigkeit, Größe, mehr Aufregung im Vorfeld der Mahlzeit. Und wir haben jetzt Artikel gelesen, da kommt jetzt Egoist, er kann die Mahlzeit vom König nicht genießen. Das, was wir jetzt tun, die Liebe zu den Freunden machen, verbinden miteinander, kleiden dieses heilende Pulver drauf. Und auf der Mahlzeit können wir es genießen, der Schöpfer kann das auch zusammen mit uns genießen. Weiter bitte.
Was werden wir essen? Was haben wir im Menü? Speisekarte. Das, was man noch hinzufügen kann, ist, dass der Mensch denkt bei der Mahlzeit, ja, das ist irgendein Essen, aber der Rabbah spricht hier über eine Anstrengung, was die richtige Anstrengung ist, was im Verstand ist und gegen den Körper steht. Die Mahlzeit ist die Vorbereitung und die Anstrengung vor der Mahlzeit. Wie denke ich über die Mahlzeit? Ich sitze mit den Freunden und genieße, aber das ist eine Arbeit. Und hier gibt es viele wichtige Punkte bei der ganzen Sache. Und das freut einen, weil das ist der richtige Platz in der Arbeit zwischen uns.
Die Anstrengung ist die Arbeit trotz des Verstandes, gegen den Verstand, gegen mein Herz. Und das ist das. Es gibt da keinen Geschmack, weil ich bin Egoist. Wenn ich tatsächlich im Geben wäre, würde ich den Geschmack fühlen. Das Hallen der Pulver.
Die
Sache ist die, Oren ist einer der Menschen, die am meisten geben und sich Egoisten nennen. Die Mahlzeit ist die Füllung, die wir erhalten müssen vom Schöpfer. Und die Vorbereitung zur Mahlzeit, das ist inwieweit wir das wollen. Das sind die Kelim, die wir aufbauen. Er schreibt das, was David auch gesagt hat. Ich lese mal vor. Obwohl das gegen die Natur ist, wie in Verstand und im Herzen, heißt es die Anstrengung. Das heißt die Mahlzeit. Das heißt das, was der Mensch sich ausrichten muss zum Nutzen des Schöpfers für den einzigen Nutzen, dass er dieses Kli erreichen kann. Was heißt, um zu empfangen? Das ist eine große Arbeit, eine große Anstrengung. Das ist die Vorbereitung für die Mahlzeit. Und danach empfangen wir schon alles Gute, was der Schöpfer erschaffen hat. Das ist so, wie Yuri gesagt hat, wir bereiten die Kelim vor in der Verbindung zwischen uns.
Ja, die Vorbereitung zur Mahlzeit am Anfang, wozu wir streben, was der Schöpfer hat, um uns zu geben. Und wir warten all den Überfluss, das Wohl, was er uns vorbereitete. Und anscheinend der Schöpfer möchte, dass wir ihn fordern, von ihm fordern würden, dass sie um Anhaftung von ihm bitten, mit all seinen Möglichkeiten zu geben, zu lieben. Also scheinbar die Vorbereitung zur Mahlzeit ist die Anstrengung, die in uns diese Umschaltung macht, wo wir dann die Geschmäcke spüren wollen, das, was der Schöpfer selbst ist. Und das Festmahl, wir wollen von ihm fordern, von ihm oder zu ihm genießen. Das ist der wahre Genuss. Und nicht, sondern das sind seine Eigenschaften.
Igor schreibt uns, die Vorbereitung zur Mahlzeit, das ist die Vorbereitung der gebenden Kelim. Und Rabbah schreibt uns, obwohl es gegen die Natur ist, in der Herz und im Verstand, nichtsdestotrotz, das nennt man Anstrengung. Das ist die Vorbereitung zur Mahlzeit und dass der Mensch arbeiten muss für den Schöpfer und nicht für sich selbst, damit er das erlangen kann. Das heißt, um zu geben, das ist eine große Arbeit, große Anstrengung und das heißt die Vorbereitung zur Mahlzeit, wenn die Mahlzeit der Zustand vom Samstag, also Shabbat, ist. Im Zehner heißt es, dass wir nicht denken, was für mich gut wäre.
Freunde, wir wollen zur nächsten Frage übergehen. Im Artikel Rabash zitiert aus dem Brief 26 von Baal Sulam und sagt, über ein Beispiel, Gleichnis, was dieses Krallen der Pulver betrifft. Was ist dieses Pulver halt? Und was ist dieses Pulver überhaupt im Artikel? Und wie können wir es einatmen? Was ist dieses heilende Pulver, was den Geschmack korrigiert und macht die Arbeit? Und wie können wir es einatmen?
Freunde, es gibt einen Geruch des heilenden Pulvers in der Luft. Das geht aus einem jeden Freund, aus welcher jetzt das Herz offenbart. Wir schaffen jetzt eine Atmosphäre. Wir fühlen, dass die Mahlzeit, die nähert sich an, weil wir fühlen unseren Appetit. Und wir haben den Geruch, wir fühlen den. Wir sorgen uns, weil wir treten Palast des Schöpfers ein. Wir strengen uns an, damit wir die Wichtigkeit des Gebens erhöhen, ohne zu empfangen für uns selbst. Wie können wir dem Menschen helfen, wir und der Zehner, dass wir einen Umbruch Erleben unserer Werte und das heilende Pulver. Er unterstreicht des Öfteren, das ist nicht, wir bekommen dieses heilende Pulver nur, wenn wir uns anstrengen. Und plötzlich habe ich das gefühlt, habe das verstanden. Ich habe ein paar Mal diesen Artikel gelesen, aber jedes Mal verwundert, begeistert mich das immer wieder. Wann brauche ich diese Anstrengung? Diese Anstrengung fühlen wir, wenn wir eine Gefahr fühlen. Und dann haben wir eine Möglichkeit zu beten aus der Tiefe des Herzens, weil wir fühlen diesen Punkt der Gefahr, inwieweit unser Wissen, unser Ego sich verstärken kann und alles nehmen kann. Als Folge dieses Druckes und der Gefahr haben wir eine Möglichkeit, uns zu anstrengen im Gebet, einander zu helfen. Und das geht aus unserem inneren Herzen heraus, aus der Tiefe des Herzens. Und der Schöpfer, der genießt diese unsere Arbeit, und er genießt diese Arbeit jetzt.
Wo ist dieser bittere Geschmack? Mir ist nicht klar. Wie kann man das bittere Geschmack überhaupt finden? Wo steht das? Bitterer Geschmack von was? Dass mir irgendwas da juckt? Oder was habe ich da noch? Was das? Also zuerst muss man sich verbinden, Richtung Ziel gehen, und dann gibt es dort verschiedene Geschmäcke. Vielleicht das Geben ist nicht, schmeckt nicht. Vielleicht möchte man dem Freund nicht dienen oder Bereitschaft nicht tun. Dann kommt das bittere Geschmack. Dann, so wie Jura sagte, wo ist dieses heilende Pulver? Und dann gibt es die 6 Tage so, und danach kommt der Schabbat. Ja, zwei Wochen sind wir schon dort.
Worin besteht die Bitterkeit? Inwieweit gibt es die Frage, wie kommen wir da raus? Der Körper sagt, bist du verrückt geworden, willst du dich annullieren vor dem Schöpfer? Wenn man das alles hat, hat man den bitteren Geschmack. Man muss es alles wegmachen. Und man braucht dieses Pulver, welches heilt. Und ich habe noch einen weiteren Gedanken bezüglich der Frage. Er schreibt hier, hilf mir jetzt, bis ich jetzt noch die Kraft des Gebets habe, ansonsten habe ich keine Möglichkeit, jemand anderen zu bitten. Freund sagt, dass er das auch darauf geachtet hat, auf diesen Punkt.
Ja, die Frage ist, was ist das heilende Pulver? Wie können wir es einatmen? Ja, man muss arbeiten, der Verhüllung, man muss sich anstrengen, das, was in unserer Natur ist. Und dort gibt es keinen Geschmack. Kein Geschmack. Und, aber wer mag überhaupt sich anzustrengen für die anderen, für die Spiritualität des Freundes, überhaupt für die Freunde, an die Freunde denken? Die Absicht bauen für die Freunde. Aber das Wunder, also wunderbares Beispiel, dieses heilende Pulver, dass wir zusammen sind in dieser Bestrebung, zusammen mit dem ganzen Weltklee, mit unseren Lehrern, mit Rabash. Und plötzlich finden wir Geschmack, die Größe, die Wichtigkeit. Ich weiß gar nicht, kann man das als Geschmack vielleicht bezeichnen, aber wir empfangen das, das heilende Pulver. Pulver sich anzustrengen und dann wieder, mal wieder und wieder. So ist das. Und nun, unser Freund, der Schreiber, Igal schreibt, das Heil der Pulver, auch außerhalb von mir selbst, in der Verbindung. Und er schreibt noch, das Heil der Pulver ist in der Anstrengung.
Also, Verim, jetzt ist die interessanteste Zeit. Jetzt werden wir teilen das, was im Prozess unserer Arbeit im Zehner erlebt worden ist. Wir besprechen das Wichtigste, die wichtigsten Themen, auch aus dem Weltkli. Bitte Fragen stellen, so gelbe Zeichen nach oben stellen. Zentrales Thema, zentrale Punkte, die wir auch jetzt in unseren Zehnern besprochen haben bezüglich des Themas. Bitte teilen.
Ich
hörte von meinem Freund im Zehner, dass die Arbeit, dass der Platz, welchen uns der König bereitete, das ist die Liebe zu den Freunden. Und so, das ist das Pulver, was wir einatmen, ist, um zu geben.
Dieses heilende Pulver ist nicht ganz klar, was, dass wir uns freuen bezüglich der Anstrengung. Die Anstrengung ist, dass wir Genuss erleben und wir genießen das. Das ist nicht klar.
Ja, vielen Dank, Freunde.
Nitka, also Ashkelon Stein bentaim.
Abgebrochen.
Man hört dich nicht.
Ashkelon 2.
Daber.
שומעים?
כן, שומעים.
כן. אז רציתי להגיד שהאבק...
איפה מיש? יא.
Ich wollte sagen, dass dieses heilende Pulver, das ist, wenn du zusammen mit den Freunden sitzt, du ziehst das Licht an und fühlst den Schöpfer.
כן, אנחנו הגענו למסקנה שהמאור מתקן את המרור.
Kam zu Einverständnis, dass das Licht der Korrektur, was zurück zur Quelle führt, das ist das Heilen der Pulver, was dort ist. Befindet sich im Zehner in der Verbindung zwischen uns und dort offenbart sich und dort korrigieren wir es.
Wir in unserem Zehner, wir kommen zum Verständnis dessen, dass wir, damit wir zur Mahlzeit kommen können, müssen wir uns anstrengen, sehr anstrengen, damit wir eine Arbeit gegen den Verstand durchführen können, damit wir eine Handlung über den Verstand durchführen können. Das ist das, was der Rabash hier beschreibt.
Vielen Dank. Moti, Frauen Latin 26.
Saludos a Kli Mundial. Nos unimos a la plegaria por nuestro Rab. Y de parte de mis amigas de Latin 26, llegamos a la conclusión que este polvo.
Guten Morgen, Welt. Kli, wir beten für Rav mit den Freundinnen und Freunden. Latin 26 will sich anstrengen, mit den Freunden verbinden, Torah und Gebote durchführen über den Verstand, wenn wir zusammenarbeiten, auch wenn wir das mal nicht wollen. Wir befinden uns hier zusammen und erwecken die Liebe durch die Anstrengung zwischen den Freundinnen.
Buen día, amigos. Aquí se mencionó que la comida es amarga cuando se come para sí mismo.
Hier schreibt er, die Mahlzeit ist bitter und wenn man für sich selbst isst. Deshalb braucht er dieses Hallen der korrigierende Pulver. Wir bekommen das zu Purim.
Rabash schreibt, deswegen muss er beten an den Schöpfer von ganzem Herzen, dass er ihn wegbringt von dieser Gefahr, dass er wegläuft vom Kampffeld. Deswegen sagt er, hilf mir, Schöpfer, weil ich habe Kraft zu beten, aber ich weiß nicht, was nachher sein wird. Vielleicht wird es niemand geben, der dich um die Hilfe bitten kann. Folgende Frage. Ist es eine schnelle Arbeit, wenn wir Angst haben davor, dass die Notwendigkeit eventuell verschwinden kann? Ist das die Arbeit in der Angst? Muss man das so machen? Mark 17.
Wir haben geklärt, das heilende Pulver ist die Freude im Herzen der Freunde. Das ist die Freude, echte Freude von unserer Verbindung. Vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Freunde. Als wir diesen Artikel gelesen haben mit Rav, gab es eine folgende Frage zu unserem Lehrer. Was heißt, dass das heilende Pulver sich dort befindet? Was ist das Besondere daran? In den Anschränkungen, hat Rav gesagt, erlangen wir dieses heilende Pulver. Das heißt, die Kraft, die uns verbindet und uns erhebt über unseren Egoismus. Und dann werden wir alle im Geben. Noch einmal. In dieser Anstrengung erlangen wir das heilende Pulver. Das heißt, die Kraft, die uns verbindet und uns über unserem Egoismus erhebt, und dann werden wir alle in der Eigenschaft des Gebens sein.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, und wir bleiben damit, was wir gehört haben. Wir gehen über zu Tess, zum